So, schönen guten Tag. Heute sollte es ja wie versprochen um optimale Routen gehen. Und das ist ein ganz weites Feld. Und ich habe mir einfach mal so ein paar Sachen rausgesucht, die ich für relativ typisch halte und wo man so ein paar Sachen mal sehen kann, was für Algorithmen angewendet werden und wo dabei typische Schwierigkeiten sind. Vor allen Dingen auch, dass man nicht immer alles ganz genau lösen kann, obwohl es vielleicht sogar einen Algorithmus gibt, der einem das liefern würde. Aber man hat vielleicht nicht genug Zeit, darauf zu warten, dass das Ergebnis geliefert wird. Also, ich würde mich gerne beschäftigen mit drei Aufgaben. Aufgabe 1 ist Müllabfuhr optimieren. Die Aufgabe 2, da geht es um Rundreise optimieren. Und in der Aufgabe 3 geht es um einen kürzesten Weg von A nach B. Und vielleicht nenne ich es auch einfach kürzester Weg von Start zum Ziel. So. Ich glaube, was kein Problem ist, dass Sie mir glauben, dass das alles drei Sachen sind, die was mit Verkehr zu tun haben. Auch wenn jetzt so diese Müllabfuhr ja meistens mit dem Auto gemacht wird, ist das jetzt nicht unbedingt der Hintergrund, sondern da müssen Sachen transportiert und abgeholt werden in möglichst effektiver Weise. In dem Sinne meine ich das jetzt mit Verkehr. Und auch wenn man das zu Fuß machen würde, wäre es dann immer noch ein Verkehrsproblem. Die zweite Aufgabe, das ist auch ziemlich bekannt unter dem Namen Traveling Salesman Problem, also dann auf Englisch. Darunter kann man das auch gut googeln und dann Vorschläge dafür finden, wie man das gut lösen kann. Und das, die dritte Aufgabe ist tatsächlich im Sinne, also sozusagen der Unterschied zu der zweiten Aufgabe mit der Rundreise ist natürlich, dass ich nicht an meinen Ausgangspunkt zurückkommen will, sondern ich will wirklich von einem Ort zu dem anderen Ort in möglichst effektiver Weise. Und die effektive Weise kann dann heißen, möglichst wenig Kilometer oder möglichst kurze Zeit. Der zweite Aspekt, weil ich dachte, der erste Aspekt, Sie werden mir glauben, das hat was mit Verkehrsoptimierung zu tun oder Verkehrsmodellierung. Der zweite Aspekt ist vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so klar, worin die sich jetzt eigentlich so toll unterscheiden sollen. Also gerade zwischen der Aufgabe 1 und Aufgabe 2, wenn ich so eine Müllrunde organisiere, ist das ja auch eine Rundtour. Und wenn ich es optimieren will, heißt das ja irgendwie, dass ich das effektiv tue, entweder in kurzer Zeit oder mit kurzem Weg, damit die nicht, was weiß ich, je nachdem, nach was ich es halt optimieren will, ob die nicht so viel Benzin verbrauchen sollen oder Diesel oder ob ich die Person nicht so viele Stunden damit beschäftigen will. Und die Rundreise von dem Handlungsreisen klingt ja eigentlich erstmal ganz ähnlich. Ist aber tatsächlich ein anderes Problem. Aber die sind nicht völlig unabhängig voneinander. Deswegen finde ich das auch ganz schön, die beide heute mit Ihnen zu besprechen. Was die auch gemeinsam haben, ist, dass als Modell hier jeweils ein Graph dient. Und der Graph besteht aus drei Mengen. Einerseits brauchen wir Knoten in dem Graphen. Wenn ich das jetzt richtig wissenschaftlich machen würde oder in einer Mathematikvorlesung an der Uni, da würde ich hier nicht Knoten schreiben, sondern Knotenmenge, um sicherzustellen, dass man immer sieht, das ist eine Menge von Objekten, die zufällig Knoten sind. Und die würden dann auch einen Namen bekommen, wahrscheinlich K, wenn ich es Deutsch abkürze, und V, wenn ich es Englisch abkürzen würde. Dann brauchen wir Kanten, die diese Knoten verbinden. Ja. Also diese Knoten stehen für Stationen. Das sind im Prinzip die Orte, wo bei der Müllabfuhr die Müllcontainer bereitgestellt werden. Und bei der Rundreise von dem Handlungsreisenden sind das die Orte, die er besuchen will. Und bei dem kürzesten Weg von Start zu Ziel sind das sozusagen Zwischenstationen, die ich unterwegs abarbeite, um vom Start zum Ziel zu kommen. Kanten sind dann die entsprechenden Wege dazwischen. Und wenn ich jetzt nicht nur danach optimieren will, dass halt möglichst wenig Wege sind, sondern auch in Ansatz bringen will, dass ich weiß, für einen bestimmten Weg, der ist eben so und so lang in Kilometern oder da braucht man so und so viel Zeit, kann ich das einbringen als Gewichte. Und das können eben sein Weglängen oder Zeiten. Und oder man kann das zum Beispiel auch füttern. Das verlässt jetzt ein bisschen die Modellierungsaufgaben, die ich hier genannt habe, mit einer Durchsatz, mit einem Durchsatzpotenzial, wenn ich mir das wie so Rohrleitungen vorstelle. Ne? Also wenn ich nicht als Mensch von A nach B gehe, von Start nach Ziel, sondern ich versuche vielleicht Wasser durch so ein Rohrleitungssystem zu bringen, dann könnte ich solche Gewichte auch dazu benutzen, um zu sagen, wie viel fasst überhaupt diese Rohrleitung. Also diese Gewichte sind relativ vielseitig einsetzbar und hängen immer an den Kanten. Das ist jetzt erstmal die einfachste Möglichkeit. Natürlich, ich formuliere es vielleicht mal als Bemerkung, ist es nicht ganz unwichtig, gerade innerhalb von Städten, dass auch manche Wege nur in einer bestimmten Richtung durchfahren werden können. Also eventuell brauchen die Kanten eine Richtung. Oder wenn ich so eine breite Straße habe, dass ich bei der Müllabfuhr auf alle Fälle auf der einen Seite hinfahre, um alles zu nehmen und auf der anderen Seite zurück, dann kann ich das auch entweder mit zwei Wegen oder mit der entsprechenden Richtung dann vermerken, damit ich das auch richtig optimieren kann. Nicht, dass ich dann eine tolle, kürzeste Verbindung habe und die Müllautos müssen dann immer verkehrt rum durch die Einbahnstraße. Das geht ja gar nicht. Wir müssen ja mit gutem Beispiel vorangehen. Genau. Also eventuell braucht man Kanten mit Richtung und die zweite Bemerkung ist, eventuell müssen Kanten gedoppelt werden. Vielleicht schreibe ich das nochmal richtig. Eventuell müssen Kanten in beide Richtungen bearbeitet werden. Man spricht dann davon, dass der, also wenn ich mit Richtungen anfange, dann ist das entweder ein gerichteter Graph, wenn alle Kanten eine bestimmte Richtung haben, oder ein gemischter Graph, wenn manche eine Richtung haben und manche nicht. Es gibt noch eine Bedingung, die ist so ein bisschen, also wenn man sich so ein Netz vorstellt, dann hat man das immer automatisch berücksichtigt, aber wenn man dann ein Netz übernimmt, zum Beispiel vom Stadtplan oder für den Traveling Salesman aus irgendeiner Landkarte, ist das nicht immer gegeben. Wenn wir den Graphen konstruieren aus Knoten und Kanten, brauchen wir einen, der auf alle Fälle zusammenhängend ist. Das heißt, ich kann tatsächlich von jedem Knoten in dem Graphen auch zu jedem anderen Knoten gelangen. Und es ist nicht so, dass ich auf einmal irgendwo überhaupt gar keinen Zusammenhang, also keinen Weg, der zwischen zwei verschiedenen Zusammenhangskomponenten vermitteln würde. Also die Hauptbedingung an unseren Graphen ist, dass er zusammenhängend ist. Ich kann das natürlich auch ganz sauber definieren, was das heißen soll. Aber ich glaube, das ist für uns heute ausreichend, sich vorzustellen, was das umgangssprachlich bedeutet. Und dann ist auch klar, wenn ich sozusagen zwei Netze habe, wo Knoten durch Kanten verbunden sind, aber ich komme von einem Netz nicht ins andere rüber, dann ist das nicht zusammenhängend. Wenn ich wenigstens einen Weg dazwischen habe, ist es zusammenhängend. Gut. Wenden wir uns mal der Aufgabe 1 zu, dass wir nach solchen Wegen für die Müllabfuhr suchen. Die mathematische Bezeichnung für solche Arten von Wegen ist Euler-Wege. Wir suchen einen Euler-Weg. Das bedeutet, das ist ein Weg, der durch jede Kante genau einmal führt. Und wenn wir mit dem Müllauto auch wirklich dann wieder am Ursprungsort ankommen wollen, suchen wir sogar nach einer Euler-Tour. Das ist nämlich, wenn in dem Euler-Weg Start und Ziel übereinstimmen. Warum heißt das Euler-Weg? Das liegt daran, dass Leonhard Euler der Erste war, der darüber publiziert hat. Und was ihn damals beschäftigt hat. Also es ist tatsächlich belegt durch eine Veröffentlichung. Es ist nicht nur so, dass man sich die Geschichte erzählt, sondern es ist auch tatsächlich veröffentlicht. Ist im damaligen Königsberg gibt es halt so verschiedene Arme von Flüssen, wo sogar im Inneren der Stadt so eine richtige Insel entsteht. Und das ist natürlich eine schöne Gegend, um spazieren zu gehen am Fluss. Und über diese Flussarme gibt es in Königsberg insgesamt 7 Brücken, oder gab es damals 7 Brücken. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Und die Frage war, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, einen Spazierweg so zu wählen, dass man über jede Brücke genau einmal geht und dann wieder am Ausgangspunkt zurückkommt. Damit wir das besser untersuchen können, ist als erstes hier mal dieser Stadtplan übertragen in so ein bisschen eine schematische Darstellung, wo man auch Überlegungen dran machen kann, die jetzt nicht abhängen davon, wie das konkret im Stadtgebiet liegt, sondern wie sozusagen der strukturelle Zusammenhang ist. Ich kopiere das hier vielleicht mal an die Tafel. Also wir haben hier diese Arme von dem Fluss. So. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass der südlichere Fluss wirklich durchgehend ist von links nach rechts und es wird nur abgeschnitten durch den Ausschnitt, der dargestellt wird. Und dann biegt halt von dem südlich durchgehenden Fluss einmal ein Arm nach Norden ab, der dann auch nach Osten rausgeführt und endlich lang ist. Und es gibt noch eine weitere Verbindung zwischen diesem südlichen und nördlichen Flussarm, sodass man da in der Mitte ein Feld hat, was ganz und gar von Wasser umflossen ist. Es gibt insgesamt 4 Brücken auf dieser Insel, jeweils von den Gebieten, die oberhalb, also ich sage jetzt mal nördlich und südlich, der beiden Flüsse liegen, auf die Insel drauf. Dann gibt es eine Brücke auf die Insel drauf, von dem Gebiet, was zwischen den beiden Flussarmen östlich liegt. Und 2 Brücken, die auf der östlichen Seite von der Insel liegen, einmal vom nördlichen Gebiet auf die Mitte und einmal vom südlichen Gebiet auf die Mitte. Die Idee von dieser Seite hier ist, dass man im Prinzip darüber auch schon mit Schülern sprechen kann, die noch nichts von höherer Mathematik gehört haben, die aber damit spielen können und mal gucken können, ob sie so einen Weg finden können. Wir können das hier vielleicht ein bisschen abkürzen. Was ganz hilfreich ist, ist sich zu überlegen, welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein, damit ich tatsächlich von einem Weg sprechen kann. Und dazu ist es bestimmt ein guter Vorschlag, erstmal die verschiedenen Gebiete, die es hier gibt, die dann auch durch Brücken verbunden sind, mit Namen zu belegen. Und wir Mathematiker sind immer mit Namen nicht so einfallsreich. Deswegen heißt hier die Insel Gebiet A, denn das Gebiet, was südlich von dem südlichsten Arm liegt, ist B. Das Gebiet, was westlich von dem abfließenden Gewässer ist, ist C. Und das Gebiet, was zwischen den beiden Armen ist, im Osten, das heißt D. Und natürlich ist dieses C-Gebiet auch das Gebiet, was nördlich von beiden Armen ist, weil da es nicht nochmal durch Wasser getrennt ist. So, nachdem die Gebiete so mit Namen versehen sind, können wir auch die Brücken mit Namen versehen. Und zwar, indem wir einfach immer die Brücke so nennen, welche Gebiete sie verbindet. Das heißt, wir haben hier 2 Brücken mit dem Namen BA. Oder wir können die natürlich auch AB nennen, damit wir alphabetisch sortiert haben. Dann haben wir 2 Brücken AC, eine Brücke AD, eine Brücke CD und eine Brücke BD. Und kontrollieren Sie ruhig nochmal, dass ich das alles richtig gemacht habe, weil wenn ich das jetzt einfach an der Tafel mache, dann können mir auch schon mal Fehler unterlaufen. So, wenn wir jetzt so einen Weg haben wollen über die Brücken, dann würde das ja immer so aussehen. Ich nehme hier mal noch eine Farbe, um das in unser Bild einzutragen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt vom Gebiet B über die erste Brücke AB aufs A-Gebiet rübergehe und dann auf der anderen Seite einer Brücke ins Gebiet C nehme und dann im Gebiet C ein bisschen nach Osten gehe, um über die Brücke, die mich wieder ins D-Gebiet führt, zu gehen. Und dann kann ich noch über die Brücke gehen, die mich wieder auf die Insel führt, nach Westen. Und einmal über die Brücke, die mich wieder nach B zurückführt. Ich habe mir jetzt keine Mühe gegeben, alle Brücken zu benutzen, sondern habe einfach mal irgendeinen Weg eingetragen. Haben jetzt nämlich zwei Brücken gar nicht benutzt. Die Brücke von B nach D nicht und die Brücke, zweite Brücke von A nach C auch nicht. Wenn ich jetzt versuchen würde, den Weg aufzuschreiben, dann könnte ich ja sagen, ich bin in B losgegangen. Dann bin ich nach A gegangen. Dann bin ich von A nach C gegangen. Von C nach D. Von D nach A. Und von A nach B. Was ich gemacht habe, ist natürlich, dass ich eigentlich die Namen von den ganzen Brücken jetzt hintereinander geschrieben habe, wobei ich mich nicht jedes Mal an die alphabetische Reihenfolge gehalten habe, die ich jetzt auf der Zeichnung eingetragen habe, sondern die so benutzt habe, in welcher Richtung ich gegangen bin. Das heißt, wenn ich die Brücke BA ist dieselbe wie AB oder DA ist dieselbe Brücke wie AD. Was man aber an dieser Schreibweise sehr schön sieht, ist, dass ich, damit das ein Weg ist, hier immer so eine Doppelung von den Buchstaben brauche. Ja, das ist so wie beim Anlegen beim Domino. Ich kann also hier nur eine Brücke anlegen mit demselben Buchstaben auf der linken Seite, wie ich vorher auf der rechten Seite hatte. Und daraus kann man, also das ist Euler schon gelungen und das können heute auch Jüngere als die Schüler schlussfolgern, wenn man ihnen genug Zeit lässt, kann man sehr schön schlussfolgern, dass damit man so einen Weg haben kann, so einen Euler-Weg oder überhaupt jeder Weg erstmal, ist dadurch ausgezeichnet, dass hier in der Mitte, also abgesehen von dem Anfangspunkt und dem Endpunkt, müssen alle Buchstaben in einer geraden Anzahl vorgekommen sein. Also außer Start und Stopp. Ne? Also das wäre jetzt hier mein Startpunkt. Ich bin ja in dem Gebiet südlich von der Insel losgegangen, Gebiet B, und habe auch dort aufgehört, weil ich gedacht habe, da ist das schon anschaulich genug. Ich hätte ja noch über eine Brücke hätte hier noch gehen können, das habe ich mir gespart. Außer Start und Stopp alle Buchstaben in gerader Anzahl. So, und das ist das Kennzeichen für einen Weg. Das heißt, wenn ich jetzt die Forderung habe, dass ich mir einen Weg aus allen Brücken, die es gibt, zusammensetzen möchte, muss es so sein, dass bei den Brücken auch die Kombination der A, Bs, Cs und Ds so ist, dass das am Ende eine gerade Anzahl ist. Bis auf sozusagen ein Anfangs- und ein Endfeld kann ich verkraften. Die dürfen ungerade sein, wenn ich nicht auf dem Rundweg bestehe. Wenn ich auf dem Rundweg bestehe, wenn ich wirklich wieder da ankommen will, wo ich angefangen habe, dann stimmt ja das Start und Ziel auch miteinander überein oder Start und Stopp. Das heißt, das wird dann dadurch auch gerade für unseren Weg. Jetzt können wir ja mal zählen, wie oft kommt denn hier unser Buchstabe A vor in den ganzen Brücken. Da haben wir einmal hier 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Der Buchstabe B kommt 1, 2, 3 Mal vor. Der Buchstabe C kommt 1, 2, 3 Mal vor. Und der Buchstabe D auch 3 Mal. Das heißt, für unseren Weg über die ganzen Brücken sieht es ziemlich schwarz aus, weil überhaupt keine einzige von diesen Buchstaben in einer geraden Anzahl vorhanden sind. Das heißt, egal wo ich anfange, weil ich habe ja gesagt, wenn ich nicht auf dem Rundweg bestehe, dann hätte ich ja wenigstens 2 Gebiete, wo ich ungerade erlauben könnte. Aber hier sind so alle ungerade. Das heißt, wir kriegen nicht mal einen Spazierweg her, wo wir darauf verzichten, dass es ein Rundweg ist. Und diese Erkenntnis hatte Euler damals auch schon, dass man das, wenn man sich das so überlegt, nachweisen kann, dass es gar keinen Rundweg geben kann. Und mit dieser Veranschaulichung von dem Weg ist es, glaube ich, ziemlich gut nachvollziehbar, dass es also richtig so als Beweis im Kopf klickt und dass man das dann auch glauben kann. Tatsächlich ist es so, dass man auch zeigen kann, wenn das jetzt, wenn ich jetzt nach einem Rundweg suche und tatsächlich alles gerade brauche, dass die einzige zusätzliche Bedingung, um sicher zu sein, dass ich dann so eine Euler-Tour schaffe, ist die, dass der Graph zusammenhängend ist. Also wenn der Graph zusammenhängend ist und alle meine Buchstaben in der Notation mit den Brücken in einer geraden Anzahl vorkommen, dann kann ich eine Euler-Tour machen. Und ansonsten, wenn ich halt nur einen Euler-Weg brauche, dann kann ich den Euler-Weg immer dann finden, wenn bis auf zwei Gebiete alle anderen gerade Anzahlen haben. Und ein sehr schönes Beispiel dafür ist auch das Haus vom Nikolaus, was Sie natürlich alle kennen. Ist ja immer das Spiel unter den Kindern. Wer kann das in einem Zug durchziehen? Und jetzt können Sie das auch überlegen. Also hier sind sozusagen diese eingehenden Wege sind sozusagen alles unsere Brücken. Und da sieht man, dass hier drei Wege reinkommen in der linken unteren Ecke. In der rechten unteren Ecke ist ja ganz symmetrisch, sind es auch drei Wege. Hier kommen 1, 2, 3, 4 Wege rein. Hier kommen auch 4 Wege rein. Und oben der Zipfel, der hat Kontakt zu 2 Wegen. Das heißt, die Schlussfolgerung, die wir jetzt aus unserer Überlegung zu dem Euler-Weg treffen können, ist, wenn wir das in einem Zug durchziehen wollen, müssen wir entweder an der linken unteren Ecke oder an der rechten unteren Ecke anfangen, weil da nämlich eine ungerade Anzahl von Wegen reinführen. Und dann dürfen wir uns natürlich nur nicht dumm anstellen, um das dann durchziehen zu können. Durchziehen im doppelten Sinn. Also ich könnte zum Beispiel jetzt hier anfangen. Ja, ist die Frage, ob ich das jetzt gut gewählt habe. Ja, klappt. Ich finde das schon immer so ein bisschen lustig, dass man dann so eine Kinderbelustigung tatsächlich mit dem Namen von Leonhard Euler in Verbindung bringen kann. Und dass man dann wirklich so eine richtig schöne, einfache Regel hat, an die man sich auch später noch erinnern kann, wenn man das schon Jahre nicht mehr gemacht hat, wo man mit dem Zeichnen anfangen muss. Gut. Jetzt haben Sie aber schon gesehen, als ich das Haus vom Nikolaus gemacht habe, habe ich ja schon so ein bisschen, war ich mir nicht so sicher, ob ich das wirklich hinkriege, so aus der Kalten, dass ich da einen Euler-Weg finde. Das heißt, es wäre ganz schön, wenn wir auch einen Algorithmus wüssten, der uns immer einen Euler-Weg liefert. Also, wie finde ich einen Euler-Weg oder findet man Euler-Wege oder auch Euler-Touren? Natürlich ist klar, dass ich vorher überprüfen sollte, ob mein Graph zusammenhängend ist. Das legt man jetzt mal zur Seite. Die nächste Überprüfung wäre dann, dass es sich tatsächlich um einen Euler-Graph handelt, nämlich so ein Graph, wo alle Knoten mit einer geraden Anzahl von Kanten verbunden sind. Und deswegen schreibe ich jetzt hier mal hin, wie findet man einen Euler-Weg, Euler-Tour in einem Euler-Graphen. Und wenn wir jetzt eine beliebige Mülltour machen wollen, dann haben wir natürlich den Stadtplan vorgegeben. Der ist eventuell kein Euler-Graph, aber darauf gehe ich dann gleich noch ein. Dazu gibt es natürlich, ja, höchstwahrscheinlich haben Sie das schon erwartet, verschiedene Algorithmen. Ich möchte Ihnen heute den sogenannten Zwiebelschalen-Algorithmus vorstellen, weil ich den relativ ästhetisch finde. Der heißt Zwiebelschalen-Algorithmus, weil man in dem Graphen versucht, von außen nach innen Kreise zu finden und dann auszusortieren, um dann sozusagen bis ins Innere von der Zwiebel oder dem Graphen vorzudringen. Und wenn man den Graphen einmal so strukturiert hat, dann gibt es eine Möglichkeit, alle diese Wege tatsächlich abzulaufen, dass man alle einmal benutzt. Also der Anfang von dem Algorithmus ist, dass ich mir einen Punkt wählen muss, mit dem ich starten will. Und da gibt es erstmal keine Regel, welcher das ist. sondern irgendeiner. Dann gehe ich von diesem Startpunkt auf einer ausgehenden Kante, zum Beispiel hier auf dieser grün markierten Kante lang, und gehe sozusagen immer weiter außen lang, solange ich Kanten vorfinde, die bis dahin noch nicht markiert gewesen sind. So, und dann, wenn ich bei meinem Startknoten angekommen bin, kann man das verschieden formulieren. Man könnte zum Beispiel sagen, man legt jetzt diese Zwiebelschale zur Seite. Oder man kann sagen, die sind jetzt markiert, damit darf ich sie nicht mehr benutzen. Danach wähle ich mir einen neuen Startpunkt. In dem Beispiel hier auf der Folie ist das dieser Startpunkt hier. Und gehe jetzt wieder Kanten, die noch nicht benutzt worden sind. Also wenn ich es zur Seite gelegt hätte, dann kann mir das auch nicht passieren, dass ich einen benutze, der schon benutzt worden ist. Aber hier haben wir sozusagen den Blick noch auf alle und die grünen dürfen wir jetzt nicht mehr nehmen. So, jetzt versuche ich also den blauen Weg lang zu gehen, möglichst weit außen, bis ich wieder am Ausgangspunkt angekommen bin. Dann habe ich einen neuen Kreis gefunden. Und Sie sehen schon, dass Kreise in der Graphentheorie nicht besonders rund sind und auch nicht immer nach außen beulen, sondern auch mal nach innen beulen. Und die einzige Eigenschaft, die einen Kreis ausmacht, ist, dass ich an einem Punkt losgehe, die Kanten entlang gehe und am selben Punkt wieder ankomme. Das ist ein Kreis. Gut, jetzt muss ich auch diese blauen zur Seite legen als zweite Schicht der Zwiebel und kann mir einen neuen Startpunkt suchen. Hier ist dieser lila Punkt gewählt worden und da bleibt jetzt noch genau ein Kreis hier ganz in der Mitte übrig. Dann habe ich sozusagen diese drei Kreise. Jetzt ist die Frage, wie man daraus den Euler-Weg macht. Genau. Und zwar gehe ich von meinem allerersten Startpunkt los. Das war der hier. Ich könnte auch in diese Richtung losgehen, aber in meinem Beispiel gehe ich jetzt nach rechts los. Und an dem nächsten Punkt gucke ich, ob ich an der Stelle eventuell auch auf eine innere Zwiebelschale abbiegen kann. Wenn das der Fall ist, dann tue ich das. Und Sie sehen schon, dass hier an diesem Knoten auch die blaue Schale anliegt, an der grünen Schale. Das heißt, ich würde jetzt als nächstes hier nach innen reingehen, weshalb dieser jetzt hier rot eingefärbt worden ist als sozusagen der Weg von hier nach hier und jetzt von hier nach hier. Auch an diesem Punkt schaue ich wieder, ob ich vielleicht noch weiter nach innen abbiegen kann, was tatsächlich der Fall ist, weil dieser Punkt auch zu dem gelben innersten Kreis dazu gehört. Das heißt, ich biege jetzt hier auf den innersten Kreis ab, ist egal, in welcher Reihe ich das mache, weil es jetzt gerade das innerste ist, und gehe den Kreis im Ganzen ab. Bin ich wieder zurück an der Stelle, wo ich eingetreten bin in den Kreis und gehe jetzt erstmal den blauen Kreis weiter ab, hier hoch, so, und arbeite diesen blauen Kreis ein Stück weit ab, bis ich das geschafft habe. Und dann gehe ich ganz am Schluss noch den blauen Kreis und dann muss ich sozusagen wieder abbiegen, damit ich an Stellen komme, wo ich noch nicht gewesen bin. Und gehe dann hier außen diesen grünen Kreis ab. Das stimmt nicht, was ich gerade gezeigt habe. Ich komme hier raus und gehe dann hier so ab. Das ist ja genauso gebaut. Tut mir leid. Mich nicht so richtig konzentriert. Glücklicherweise kann man nachweisen, dass das tatsächlich immer geht. Also man kann sich da nicht verlaufen. Die einzige Voraussetzung, die man dafür braucht, ist, dass halt immer eine gerade Anzahl von Kanten in diesen Knoten eintreffen, und mit dieser Eigenschaft kann man das dann nachweisen, dass der Zwiebelalgorithmus immer funktioniert. Oder Zwiebelschalenalgorithmus. Also worauf wir jetzt noch nicht eingegangen sind, ist, was man jetzt macht, wenn es in einem vorliegenden Plan nicht unbedingt eine gerade Anzahl von Kanten ist, die in jeden Knoten reingeht, weil das ist ja schon eine starke Einschränkung. Und dazu bringe ich mal zwei Bemerkungen an die Tafel. Wenn ich also einen beliebigen Graphen habe, der kein Euler-Graph ist, muss ich den, bevor ich den Algorithmus anwende, auf alle Fälle erstmal zum Euler-Graphen machen. Das liegt nicht an dem Algorithmus, sondern das liegt daran, dass wir wissen, wenn es kein Euler-Graph ist, kriegen wir auch keinen Rundweg. Das heißt, wir müssen künstliche Verbindungen einfügen in unserem Müllabfuhrplan, wo die Müllabfuhr halt langfahren muss, damit sie überhaupt eine Rundtour schaffen kann. Also ein beliebiger Graph muss auf Euler-Graph erweitert werden oder muss zum Euler-Graph erweitert werden. Wie mache ich das? Ich nehme mir Knoten her, die eine ungerade Anzahl von Kanten haben. Davon wähle ich jeweils zwei aus und verbinde die mit einer Kante, die vorher nicht im Graphen war. Also zusätzliche Kanten zwischen Knoten mit ungerader Anzahl, Kantenzahl. Diese Zahl, wie viele Kanten von so einem Knoten abgehen, heißt auch Grad des Knotens. Ist ja schon ganz gut, wenn man dafür eine Abkürzung hat. Glücklicherweise ist das so, wenn ich einen beliebigen Graphen habe, dass ich tatsächlich eine gerade Anzahl von Knoten habe, die selber eine ungerade Anzahl von abgehenden Knoten haben. Das liegt daran, weil halt immer ein Anfang und Ende vorliegen muss. Und damit kann ich also das alles pärchenweise machen und es bleibt nicht am Schluss ein Knoten übrig, der eventuell einen ungeraden Grad hat und ich finde keinen anderen mehr, der auch ungerade wäre. Das heißt, das geht immer. Damit ich mit dem Euler-Weg am Schluss möglichst gut werde, versuche ich natürlich, diese Paare so auszusuchen, dass dazwischen das Gewicht möglichst klein wird. Also entweder kleiner Abstand oder kleine Zeit. Also zusätzliche Kanten zwischen Knoten mit ungerader Kantenzahl, so dass Gewicht minimal oder Gewicht jeweils minimal. Das ist jetzt im Moment auch nur die Idee, die prinzipiell umsetzbar ist, aber ist natürlich noch nicht wirklich ein Algorithmus, der den Computer so ausführen könnte. Müsste man noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie er das machen soll. So, der Fachbegriff dafür heißt Matching, weil sozusagen immer zwei ausgesucht werden, die zusammenpassen und die dann gematcht werden, einer auf den anderen. Das wird auch in anderen Zusammenhängen gemacht, aber wir brauchen es hier vor allen Dingen, um aus einem beliebigen Graphen einen Euler-Graphen machen zu können. So, dann die zweite Bemerkung, mache ich hier vielleicht mal eine 1 noch davor und jetzt eine 2. Wenn ich tatsächlich noch berücksichtigen möchte, dass ich eventuell Einbahnstraßen im System habe, also das mit den gerichteten Kanten eine Rolle spielt, da muss ich natürlich den Algorithmus entsprechend anpassen. Dann habe ich ja nicht nur einen Grad, der sozusagen alles misst an den Knoten, sondern ich habe einen Grad, der die Kanten betrifft, die ankommen und welche, die rausgehen. Und den Weg muss ich ja dann auch so wählen, dass das mit dem Rein- und Rauskommen zusammenpasst. Also für gerichtete oder gemischte Graphen. Gemischt heißt dann immer, es gibt Kanten, die haben keine Richtung und Kanten, die haben eine Richtung. Werden im Algorithmus Ein- und Ausgangsgrad oder Eingrad und Ausgrad wichtig. Vorher ist das halt alles dasselbe. Es übersetzt sich sozusagen dann die Forderung, dass das eine gerade Anzahl von Kanten sein muss, in ich muss genauso viele Kanten haben, die reingehen, wie Kanten, die rausgehen. Sonst komme ich von dem Knoten nicht mehr weg. So, damit haben wir die erste Aufgabe, die ich heute mit Ihnen lösen wollte, schon gelöst. Können jetzt eigentlich einen beliebigen Stadtplan hernehmen und können da die Müllabfuhr optimieren. Das geht ein bisschen leichter, wenn wir nicht auf Einbahnstraßen Rücksicht nehmen müssen. Aber der prinzipielle Ablauf ist klar. Also wir müssten den Plan hernehmen, müssten schauen, wo sind Knoten im Netz. Also natürlich müssten wir den Plan hernehmen und müssten erstmal die ganzen Daten haben, wie viel Aufwand jede Straße macht. Dann müssten wir schauen, ob die Euler-Bedingungen erfüllt ist. Wenn sie nicht erfüllt ist, müssen wir halt ein Matching durchführen, eventuell zusätzliche Kanten einführen. Dann können wir zum Beispiel mit dem Zwiebelschalen-Algorithmus einen Rundweg bestellen und können dann unsere Müllleute diese Euler-Tour abfahren lassen. So, Aufgabe 2, das ist die mit dem Handelsreisenden oder Städterundtour. Ja, hier werden jetzt also die Städte zu unseren Knoten im Graphen. Und im Prinzip ist es so, dass zumindest normalerweise, also sozusagen in unserer Realität, es zwischen je zwei Städten auch immer einen Weg gibt. Das heißt, das Besondere an diesem Graphen, in dem ich diese Städterundtour bestimmen will, ist, dass ich zwischen je zwei Städten immer eine Kante habe. Alle Knoten in meinem Graphen sind durch eine Kante miteinander verbunden. Also die sind alle paarweise. Jetzt fange ich an, Englisch und Deutsch zu mischen hier, paarweise durch Kanten verbunden. Jetzt können Sie natürlich sagen, ist doch gut, wenn ich da so eine Rundtour haben möchte. Rundtouren kann ich ja mit dem Algorithmus, an dem ich einfach so eine Euler-Tour bestimme. Und wenn ich die kürzeste Rundtour haben will, bestimme ich einfach alle Rundtouren, die es gibt, und dann suche ich mir die kürzeste raus. Das eigentlich klingt das ganz einfach und überzeugend. Ja, aber ich meine, es ist ja auch so, das macht der Computer, diese Euler-Tour zu bestimmen. Es ist nicht mal so, dass mir selber das dabei langweilig wird, sondern die Arbeit kann ich abgeben. Jetzt ist es aber leider so, dass wenn ich alle Rundtouren bestimme, das schon für eine relativ kleine Anzahl von Knoten einfach viel zu viele werden. Also wenn ich alle Rundtouren bestimme, dann ist das in der Größenordnung von 1/2 n-1 Fakultät. Gibt es jemanden hier, der nicht weiß, was das Fakultätzeichen macht? Ja, also das ist einfach nur eine ganz abkürzende Schreibweise für was ein relativ einfaches Prinzip ist. Ich muss nämlich jetzt alle natürlichen Zahlen mit n-1 multiplizieren, die kleiner sind. Also n-2 zum Beispiel, dann n-3 und so weiter, bis ich irgendwann zum Beispiel bei 2 ankomme und die letzte wäre die 1, die natürlich am Ergebnis nichts mehr ändert. Und diesen langen Rattenschwanz hier mit den vielen Faktoren, also viele sind es natürlich nur, wenn n entsprechend groß ist, aber ich denke mal schon, wenn das n 10 wäre, dann hätten wir hier 9 mal 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Ist schon eine ganz schöne Schlange. Da ist das eine abkürzende Schreibweise dafür. Diese Aufmultiplikation von den natürlichen Zahlen, die aufeinander folgen, hat die bisschen negative Angewohnheit, dass das wirklich extrem schnell über alle Grenzen wächst. Also das wächst extrem schnell in n. Das heißt zum Beispiel, ja, ich will jetzt nicht irgendwas Falsches sagen mit einer konkreten Zahl, aber es ist auf alle Fälle völlig utopisch, zum Beispiel für 20 Städte schon das durchzuführen. Und so eine typische Städtetour hätte vielleicht sogar mehr Stationen. Sonst würde man wahrscheinlich noch so ein bisschen nach Pi mal Daumen versuchen, das zu optimieren. Das wird ja dann erst unübersichtlich, wenn es ein paar mehr Städte werden und man mehr Möglichkeiten hat. Das heißt, alle Rundtouren und dann die minimale auswählen, klingt gut, klappt aber in der Praxis nicht. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass es eigentlich so ein überschaubar zu erzählendes Problem ist, was auch jeder nachvollziehen kann, wie man, also was sozusagen zu machen ist und wie man das eventuell auch lösen könnte, indem man nämlich alle diese Rundwege findet und dann den kürzesten auswählt. Das klingt irgendwie so überzeugend durchführbar. In Wirklichkeit klappt es halt nicht, weil die Anzahl so schnell wächst. Und da macht man auch einen ganz, ganz typischen Ausweg. In der Situation ist, dass man mit sogenannten Heuristiken arbeitet. Ich schreibe das Wort vielleicht mal an die Tafel. Heuristik hilft. Und es ist auch so, dass es da nicht nur genau eine Heuristik gibt, die hilft, sondern es gibt immer wieder auch neue Ideen. Weil ich sollte vielleicht wenigstens Heuristik richtig schreiben. War ich im Kopf schon wieder weiter. Heuristik. Und ich mache das dann vielleicht gleich mal in Klammern in den Mehrzahl, also Heuristiken helfen. Hier. Also ich stelle mich nicht auf den Standpunkt, wirklich unbedingt einen Algorithmus zu finden, der mir die allerkürzeste Route sucht, sondern ich finde einfach eine Route, die nicht total krass von der optimalen Route abweicht. In der Hoffnung, wenn meine Heuristik gut ist, dass ich vielleicht auch in so einem 10% Radius um die optimale Lösung bin, die mir schon eigentlich für den täglichen Gebrauch reicht. Ich muss nicht noch das allerletzte Epsilon rausholen, sondern ist schon mal gut, wenn ich mich nicht grob blöd verhalte. Die Heuristik, die ich heute vorstellen möchte, ist die, die den minimalen Spannbaum benutzt. Also zum Beispiel mittels minimalem Spannbaum. Also es geht, ich werde das gleich noch ein bisschen genauer erläutern, aber es geht tatsächlich darum, in meinem Graphen, in dem ich die Routen bestimmen will, solche Kanten auszusuchen, die die Eigenschaft haben, ein Baum zu sein, der diese Knotenverbindung sozusagen alle aufspannen kann. Im Sinne von, der ist sozusagen die Essenz der Verbindungen, die vorliegen. Wenn ich so einen minimalen Spannbaum habe, ich werde auch gleich noch drauf eingehen, wie das geht, aber ich wollte jetzt erstmal sagen, wie mir das weiterhelfen kann. Dann kann ich alle Kanten, die ich in dem Spannbaum habe, verdoppeln. Also, dass ich immer zwei Kanten habe, die auf demselben Stück langlaufen. Also, mittels minimalen Spannbaum. Daraus mache ich einen Euler-Graphen. Durch Verdoppeln aller Kanten. Klingt nicht so besonders effektiv, wenn ich dann alle Kanten zweimal ablaufen muss. Aber ich kann mir dann halt sicher sein, dass ich wirklich immer eine gerade Anzahl habe an jedem Knoten, wenn ich es einmal verdoppelt habe. Dann kann ich eine Euler-Tour bestimmen. In dem verdoppelten Spannbaum. Und wenn ich die abgehe, so Euler-Tour abarbeiten, bin ich höchstwahrscheinlich nicht tatsächlich an dem Knoten, an dem ich angefangen habe, weil ich ja so diese Verdoppelung von den Kanten gemacht habe, bin ich woanders angekommen. Da muss ich noch eine letzte Kante einführen, die mich zum Start zurückführt. Plus Kante zum Start. Und damit habe ich auf alle Fälle einen Weg, der über alle Städte führt. Das ist erstmal die Idee. Ich zeige das dann gleich noch ein bisschen grafisch. Da kann man das besser verstehen, was ich damit meine. Die Aussage zu der Heuristik ist, also die Güte, ist nicht so fantastisch. Aber das Ergebnis ist höchstens doppelt so lang wie der optimale Weg. Also ich überschätze das höchstens um 100%. Klingt jetzt erstmal ziemlich katastrophal und so, als ob man auf solche Heuristiken vielleicht nicht so viel geben sollte. Aber tatsächlich ist es so, dass das schon ziemlich gut ist, dass wir für die Heuristik überhaupt eine Güteaussage machen können. Häufig ist es nämlich so, dass man Ergebnisse von Heuristiken gar nicht mit einem optimalen Wert vergleichen kann, weil man die Heuristik deshalb eingeführt hat, weil man den optimalen Wert gar nicht kennt. Ja, dann kann man auch sehr schwer Möglichkeiten finden, wie man dann daraus was Optimales machen kann. So, ja, das verwirrt jetzt ein bisschen. Mache ich das mal zu. Ich habe hier mal auf die Folie gebracht, wie der prinzipielle Ablauf ist. Also ich habe noch nicht erklärt, wie der Spannbaum gemacht wird, aber wie wir mittels des Spannbaums das machen können. Wir sehen also hier links einen Graphen, der hat 6 Knoten. Und die 6 Knoten, also jeder der 6 Knoten ist mit den 5 anderen Knoten verbunden. Sehen Sie schon, dass das ganz schön viele Kanten sind. Fängt alles mit K an. Also wir haben schon ganz schön viele Kanten hier zwischen den sechs Knoten. Deswegen ist es gut, wenn man dann diesen minimalen Spannbaum finden kann, der in diesem ganzen Kantenwirrwarr ein bisschen für Ordnung sorgt. Und in diesem minimalen Spannbaum hier sind nur noch 5 Kanten drin. Wenn wir das dann verdoppeln, haben wir in dem Euler-Graphen, der dazugehört, insgesamt 10 solche Kanten. Und dann können wir die Euler-Tour gehen, zum Beispiel jetzt von diesem ersten Punkt zum zweiten, zum dritten, zum vierten, zum fünften, zum sechsten. Und dann müssen wir wieder zu dem ersten zurück. Dann müssen wir hier eine Kante einfügen, die in dem Spannbaum nicht drin gewesen ist. Das ist die Idee und ich finde, wenn man die mal so aufgezeichnet gesehen hat, ist sie ja auch ganz gut nachvollziehbar. Allerdings ist natürlich das Problem zu lösen. Also einerseits nutzt man natürlich nochmal unseren Algorithmus für die Euler-Tour. Ich mache gerade zu Ende, dann frage ich Sie. Das ist ganz klasse, dass man einfach was nutzt, was wir schon haben. Und verschiebt aber natürlich das Problem dahin, dass ich diesen minimalen Spannbaum irgendwie finden muss. Und es ist ja auch a priori gar nicht klar, dass es da genau einen davon gibt. Ne? Also da muss man erstmal gucken, was das überhaupt sein soll. Also hier grafisch ist erstmal klar, dass er so die Essenz dem Zusammenhang der Knoten wiedergeben kann und dass uns das was hilft. Aber wie man den jetzt bestimmt, da müssen wir noch ein bisschen drüber nachdenken. So, jetzt Ihre Frage bitte. Ja, das stimmt, da sind 2 drin. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, da ist wahrscheinlich 2-mal was eingetragen worden. Genau. Das stimmt, das ist denen wahrscheinlich selber auch nicht aufgefallen. Ja, die Frage ist jetzt, wie kriege ich so einen minimalen Spannbaum her? Und tatsächlich ist es so, dass es nicht einen eindeutigen gibt, sondern je nachdem, wie man den Algorithmus macht, kann man auch verschiedene rauskriegen. Und die geben dann auch jeweils andere Euler-Touren, eventuell auch unterschiedlicher Länge. Das ist ja auch nur eine Heuristik und kein Algorithmus, der immer das optimale Ergebnis bringt. So, minimaler Spannbaum. Gibt es verschiedene Algorithmen, den ich mit Ihnen besprechen will, ist der sogenannte Greedy-Algorithmus. Der ist eigentlich ganz einfach formuliert. Wähle unter den noch nicht gewählten Kanten diejenige kürzeste aus, die mit den Kanten, die schon gewählt worden sind, vorher keinen Kreis bildet. Also ich muss immer verhindern, in irgendwelchen Zyklen unterwegs zu sein. Ich höre auf mit meinem Greedy-Algorithmus, wenn ich keine Kante mehr finden kann, die diese Bedingung erfüllt. Also immer dann, wenn ich dann anfange, einen Kreis zu schließen, muss ich aufhören und habe dann alle Kanten, die bis dahin ausgewählt worden sind, bilden einen minimalen Spannbaum. Jetzt ist das ein bisschen trocken, wenn man das so hört. Deswegen habe ich hier mal den Algorithmus an einem Beispiel mitgebracht. Das ist hier wunderbar aufbereitet auf Wikipedia. Wir haben also hier einen Graphen mit den Knoten A, B, C, D, E, F und G. Das sind also 7. Und schon allein, wo man anfängt, ist natürlich erstmal die Frage. Hier wird da angefangen, wo halt die kürzeste Kante im Graphen ist. Davon gibt es aber 2. Einmal von A nach D und einmal von C nach E. Das ist jeweils 5 lang. Hier wird von A nach D gewählt. Ja, sieht auch hier ein bisschen die Erklärung dazu. Und wenn wir nur eine Kante haben, dann haben wir automatisch noch keinen Kreis. Jetzt die nächste kürzeste, die auch keinen Kreis bildet, ist jetzt die andere kurze, nämlich die von C nach E, die auch 5 lang ist. Jetzt haben wir die 2 markiert und die nächste, die dann die kürzeste ist, ist hier die 6 von D nach F. Auch da gibt es noch keinen Kreis. Jetzt haben wir die 7 zweimal, einmal von A nach B und einmal von B nach E. Und hier der Algorithmus sagt, er wählt zufällig A nach B aus, weil sie haben beide dieselbe Eigenschaft, bilden noch keinen Kreis. Die Kante BD wird rot markiert, weil wenn ich die jetzt wählen würde, hätte ich einen Kreis von A nach B nach D nach A. Das darf ja nicht der Fall sein. Das heißt, die Kante fällt jetzt aus. Brauche ich für meinen Algorithmus nicht mehr zu berücksichtigen. So, anschließend habe ich immer noch eine Kante mit der Länge 7, die ich eben zufällig nicht gewählt hatte, nämlich die von B nach E. Die wähle ich jetzt noch aus. So, wenn ich jetzt anschaue, habe ich, jetzt muss ich noch ein paar Kanten wegschmeißen, nämlich die, wo es immer Kreise geben würde. Das ist einmal diese Kante, dann diese Kante und dann diese Kante. Also wir dürfen nicht von B nach C, dürfen nicht von D nach E und wir dürfen nicht von E nach F. Ja, sehen schon, jetzt wird's langsam, sind wir bald durch. Von den Kanten, die wir jetzt noch auswählen können, haben wir eine Kante, die ist 9 lang von E nach G und eine von F nach G, die ist 11 lang. Das heißt, wir wählen die kürzere der Länge 9 von E nach G, ist deswegen hier jetzt auch grün markiert. Und die F nach G fällt jetzt raus, weil wenn ich die wählen würde, dann hätte ich einen Kreis. Das heißt, an der Stelle haben wir jetzt alle Kanten entweder rausgeschmissen oder reingenommen und haben einen minimalen Spannbaum für unser ursprüngliches Konstrukt hergestellt. Ja, hier wird jetzt also dann nochmal dieser Algorithmus ein bisschen formalisiert dargestellt, wie man das dann im Rechner erklären kann. Ja, wir brauchen also einen zusammenhängenden Graph. Wir können nicht auf Richtung eingehen, so wie wir den Algorithmus im Moment formulieren. Und wir brauchen natürlich die Zahlen, die da am Rand dran stehen, also die Gewichte. Und dann haben wir zwei Mengen. Das eine ist die Menge, die den Spannbaum aufnimmt und die andere ist die Menge, die die Kanten aufnimmt, die nicht mehr gewählt werden dürfen. Und dann kommt halt hier immer, sortiere die Kanten in aufsteigend nach ihrem Kantengewicht. Und dann kann ich, solange ich immer noch welche auswählen kann, die keinen Kreis schließen, dann kann ich die zu meinem Spannbaum dazunehmen und alle, die einen Kreis schließen, muss ich halt rausschmeißen. Und wenn ich da bei der leeren Menge angekommen bin, also nichts mehr auswählen kann, dann bin ich fertig. Und man kann halt nachweisen, dass das immer zum Erfolg führt mit dem Beweis, der hier angeführt ist. Okay, ich lasse vielleicht mal das Bild von dem Beispiel. Im Prinzip ist es jetzt so, dass wir dieses Traveling Salesman Problem oder Rundreisen Problem zumindest annäherungsweise lösen können, indem wir unseren Graphen hernehmen, mit dem Kriegi-Algorithmus einen minimalen Spannbaum bestimmen und dann den Spannbaum zum Euler-Graphen machen, eine Euler-Tour bestimmen und daraus die Rundreise machen. Und das Hauptergebnis ist, dass diese Rundreise höchstens doppelt so lang ist wie die optimale Rundreise. Und selbstverständlich gibt es Heuristiken, die etwas besser sind. Andererseits ist es so, dass wir immer noch keine Algorithmen haben, die wirklich effektiv sind im Sinne von, dass es uns nichts ausmacht, wenn die Anzahl der Städte, die besucht werden sollen, oder die Anzahl der Knoten im Graphen, was ja dasselbe ist, eine bestimmte Größe überschreitet, dann sprengen wir immer noch die Rechenkraft der Computer, auch mit solchen Heuristiken. Das ist eins von den Beispielen aus der diskreten Mathematik, wo ein recht einfaches Problem tatsächlich immer noch in dem Sinne offen ist. Ja, wir haben immer noch keinen optimalen Algorithmus. Und die Forschung geht dann dahin, ob es vielleicht möglich ist, nachzuweisen, dass es so einen optimalen Algorithmus vielleicht gar nicht geben kann. Klingt ein bisschen verrückt, aber es ist ja wirklich eine Frage, suche ich nach was es vielleicht gar nicht gibt? Und dann wäre die nächste Frage, gibt es dann vielleicht Approximationen, von denen ich nachweisen kann, dass sie gut genug sind? Das wäre dann so ein was ein bisschen konstruktiver klingt, als so destruktiv zu sagen, nee, geht ja sowieso nicht. Obwohl man damit wahrscheinlich auch einen Preis bekäme, wenn man das hinkriegt. So, jetzt haben wir noch unsere Aufgabe 3. Da ging es einfach nur darum, einen kürzesten Weg zu bestimmen, von Start nach Ziel. Das Schöne an dieser Aufgabe ist, dass man einen kürzesten Weg finden will, dass es dafür tatsächlich einen relativ einfachen, ich habe jetzt noch ein anderes Wort wie einfach gesucht, also so elementar ist das Wort, was ich mir jetzt gerade beim ersten Mal nicht einfiel. Also es gibt einen elementaren Algorithmus. Elementar. Der heißt nach dem Erfinder, Herr Dijkstra. Ja, das ist ein niederländischer Name. Und dieser Algorithmus findet erstens immer diesen kürzesten Weg. In Wirklichkeit findet er sogar noch mehr, das werden wir gleich sehen. Und ist im Aufwand ungefähr proportional auch zu der Anzahl der Knoten. Das heißt, der hat nicht dieses Problem wie bei der Städterundtour, dass wenn ich einen Knoten dazu nehme, sich die Größe des Problems gleich dramatisch verschlechtert, sondern ich habe im Prinzip so einen relativ gutartigen Algorithmus, der mir das Problem immer lösen kann, was auch dazu führt, dass für etwas komplexere Fragen, was häufig so ist, dass man das zurückführt auf mehrere Dijkstra-Schritte. Ja, das ist sozusagen so ein elementares Tool, was man dann benutzen kann, um damit noch komplexere Fragen zu beantworten. So, ich habe hier mal die Aufarbeitung mitgebracht von der TU München, weil ich sie ganz instruktiv fand. Wir haben also hier Knoten A, B, C, D und C, D, E und F mit verschiedenen Gewichten dran. Gewichte zwischen 1 und 33 und 55 ist sogar das größte Gewicht hier oben. Und was Sie hier auch schön dran sehen, ist, dass diese Länge von den Kanten her überhaupt nichts mit dem Gewicht zu tun hat. Das ist immer ganz, ganz heilsam. Ich meine, der Rechner, dem passiert sowas sowieso nicht, aber wir tendieren immer dazu, das miteinander in Beziehung zu bringen. Was wir jetzt als erstes machen müssen, ist festzulegen, von welchem Knoten wir losgehen wollen. Und ich werde mich jetzt einfach mal ans Alphabet halten und sagen, ich nehme den Knoten A als Startknoten. So, von dem Knoten A haben wir einen Weg, der geht nach C mit dem Gewicht 20 und eine Kante oder einen Weg nach B mit dem Gewicht 10. Und der Algorithmus sagt jetzt das Folgende. Solange ich hier erstmal nur an dem Startknoten bin, weiß ich erstmal gar nicht, wie weit es zu allen anderen Knoten ist, weshalb jetzt hier der Algorithmus für alle anderen Knoten eine unendliche Entfernung eingetragen hat. So, das ist erstmal eine schöne Oberschranke. Die stimmt auf alle Fälle. So, jetzt geht der Algorithmus los und folgt den Wegen, die mir offen stehen. So, sehen hier, ich gehe hier den Weg zur Stelle C mit der 20 und hat sich hier an den Werten noch nichts geändert. Aber ich kann im Anschluss feststellen, dass ich, wenn ich vom Start nach C gehe, über diesen Weg hier, dass ich auf alle Fälle entweder 20 Minuten oder 20 Kilometer brauche. Also sozusagen dieses Gewicht, was zu diesem Weg von Start nach C gehört, ist 20. Für die anderen B, D, E und F habe ich hier noch nichts Neues rausgefunden. Das mache ich jetzt ausgehend vom Start, gucke ich jetzt in die andere Richtung, nach B. Und ich sehe, wenn ich von hier nach B gehe, ist das Gewicht für diesen Weg 10. So, bis hier ist noch nichts Aufregendes passiert. Das ist eigentlich genau das, was man auch so nach gesundem Menschenverstand machen würde. Man geht erstmal die Wege, die man kann. Okay. Was Sie auch sehen hier, ist hier unten was, was hier als Warteschlange bezeichnet wird, weil wir haben jetzt erstmal einen Weg ausprobiert, um von A nach C zu kommen und einen Weg von A nach B, wo wir jetzt Werte herausgefunden haben, wie schwierig das sozusagen ist, dahin zu kommen. Kann ja sein, wir finden im Anschluss noch einen Weg, wo es schneller geht. Dann könnte man das eventuell noch nach unten korrigieren. Deswegen stehen die hier gerade noch an der Warteschlange, weil wir uns auch nicht sicher sein können, dass es nicht vielleicht noch kürzere Wege gibt. So, jetzt sind alle abgearbeitet, die ich von dem Startknoten aus erreichen kann, B und C. Mehr gibt es nicht, also als mit einem Schritt. Jetzt muss ich versuchen, von den Knoten, die ich schon erreicht habe, also B und C, zu gucken, wie es von da aus weitergeht. Ich mache das einfach alphabetisch, also kümmere ich mich erstmal um B. Deswegen ist der Knoten B hier jetzt rot und aus der Warteschlange raus. So, von B habe ich auch zwei Wege, einmal nach E mit dem Gewicht 10 und dann habe ich später noch den Weg nach D mit dem Gewicht 50. Und dann werden Sie gleich sehen, wenn ich jetzt von Start, also von A nach B nach E gehen will, dann müsste ich jetzt in E hier 20 eintragen. Und da ich mir noch nicht sicher sein kann, dass das der optimale Weg ist, ist auch das E jetzt hier in der Warteschlange gelandet. Okay, jetzt haben wir noch diesen zweiten Weg, der ist jetzt hier rot, die 50. Und da habe ich also 10 plus 50, da wird jetzt wohl hier eine 60 eingetragen werden. Ha! Und D ist jetzt auch in die Warteschlange gerückt. Okay, damit haben wir den Knoten B komplett abgearbeitet. Ja, weil alles, was jetzt über B irgendwie möglich ist, ist in unserem System eingespeist als kumulative Werte, die von dort aus erreichbar sind. Als nächstes mache ich jetzt dasselbe Prozedere, was ich hier eben gerade mit B gemacht habe, auch mit C. Das heißt, der ist wieder raus aus der Warteschlange. Und ich gucke mir jetzt an, was passiert. Wo komme ich von hier hin? Einmal nach E mit 33 oder nach D mit 20? So, wenn ich hier über C nach E gehe, dann brauche ich 20 plus 33 sind insgesamt 53. Das ist mehr als die 20, die bei E schon drin steht. Das heißt, der Weg hier unten rum wird wahrscheinlich für hierhin nicht empfohlen werden als kürzester Weg. Dafür gucke ich mir jetzt an, wenn ich hier lang gehe zu D, da habe ich also 20 plus 20, da könnte ich das sogar mit 40 erreichen. Deswegen wird jetzt D abgewandelt. Ich kann vom Startpunkt nach D kommen über 40. So, und damit ist C abgearbeitet. Es ist jetzt grün geworden, weil ich jetzt über den Knoten C nichts Neues mehr herausfinden kann. Und ich muss mich jetzt noch um D und E kümmern. Die haben jetzt, also E hätte auch zwei Wege, also die 1 hier, obwohl das ist auch gerichtet, also ich kann eigentlich nur in diese Richtung hier weggehen, nach F über 1. Und von D kann ich in zwei Richtungen weitergehen, entweder 2 nach F oder 20 nach E. So, jetzt kümmere ich mich erstmal um E, machen es diesmal mal nicht alphabetisch, wie Sie gesehen haben. Und da gibt es nur diesen einen Weg nach F, das heißt, F ist jetzt erreichbar in 21 und ist auch in der Warteschlange gelandet, weil wir uns auch nicht sicher sein können, dass wir auch schon alles über F wissen. Damit ist E fertig, weil es da keine anderen weiteren Möglichkeiten mehr gibt. Und wir müssen uns jetzt entweder um F oder D kümmern. Und wir kümmern uns zuerst um F. Da kommt man aber gar nicht mehr weg. Deswegen sind wir da schon fertig. Da bleibt die 21 stehen. Und jetzt gucke ich mir das D nochmal an. Von D kann ich also mit 20 zusätzlichen Schritten nach E kommen. Das ist auf alle Fälle nicht geeignet, um einen besseren Weg zu finden, weil wir dann auf 60 kommen, wo schon 20 stehen. Und wenn ich hier nach F gehe, dann würde ich auch auf 42 kommen. Das ist auch länger als 21. Das heißt, wir finden jetzt keinen kürzeren Weg mehr und haben den Algorithmus fertig abgeschlossen, diesen von mir als Dijkstra-Algorithmus bezeichneten. Und die Aussage, die der Algorithmus tatsächlich liefert, ist, für jeden beliebigen Knoten im System weiß ich jetzt, wie lang der kürzeste Weg dahin dauert von meinem gewählten Startknoten. Das heißt, ich kann den Knoten C auf dem günstigsten Weg in 20 Einheiten erreichen, den Weg B in 10 Einheiten, den Knoten D in 40 Einheiten, den Knoten E in 20 Einheiten und den Knoten F in 21 Einheiten. Und der Algorithmus merkt sich auch, wie der Weg geht. Also sozusagen von welchem Knoten aus kommend ich diesen kürzesten Weg realisiert habe. Im Prinzip kann man jetzt das formulieren, wie man das dem Computer beibringen will. Auf der Seite von der TU München ist das relativ mit vielen Worten getan, damit man es auch wirklich gut verstehen kann. Der Computer, der braucht das natürlich ein bisschen kompakter. Das ist zum Beispiel hier formuliert. Ich wähle mir also einen Startknoten. Also der Startknoten zu sich selber hat eine Entfernung von 0, deswegen kriegt er die Entfernung 0 eingetragen Und alle anderen Knoten kriegen als Entfernung unendlich eingetragen. Das hatten wir auch gesehen, als ich Ihnen den Algorithmus erstmal beim Arbeiten gezeigt habe. Das ist die Initialisierung und dann fängt der Algorithmus an. Wenn ich muss also unterscheiden, die Knoten, die schon abgearbeitet sind und die, die nur temporär abgearbeitet sind. Das war in dieser Farbcode von Gelb und Grün eben in dem Bildchen, was wir abgearbeitet hatten. Also solange ich das nur temporär schon mal gehabt habe, gucke ich mir sozusagen alle Nachbarknoten an und gucke mir an, wie lang wird der Weg, wenn ich über meinen Knoten, den ich gerade behandle, zu dem nächsten Knoten hingehe. Wenn ich einen Weg finde, der kürzer ist, dann trage ich diesen neuen Wert ein und merke mir den Vorgänger, damit ich auch rekonstruieren kann, wie ich da hingekommen bin. Wenn ich alle abgearbeitet habe, dann kann ich den Knoten als permanent, also endgültig abgearbeitet, eintragen. Und wenn ich alle Knoten permanent abgearbeitet habe, kann ich anhalten. Sonst muss ich halt dieses Wege abarbeiten immer noch wiederholen, bis ich den Graph einmal abgearbeitet habe. Was sehr schön ist an dem Dijkstra-Algorithmus ist, dass man nachweisen kann, mit Hilfe von Induktion, dass tatsächlich die Distanz im Graphen, also der kürzeste Weg, durch diesen Algorithmus ganz korrekt bestimmt wird. Das heißt, das ist wieder ganz weit entfernt von dem Prinzip von Heuristiken, sondern ist was ganz Präzises und gut durchführbar, weil es halt eine angenehme Laufzeit hat. Gut. Im Prinzip bin ich damit durch mit den Sachen, die ich Ihnen gern zeigen wollte. Mir kam es halt darauf an, dass Sie mal sehen, was man mit Graphen alles machen kann, wie Probleme, die sich relativ ähnlich sehen, von der Lösbarkeit her doch sehr, sehr verschieden sein können. Also ich hatte vor allen Dingen jetzt zwischen diesem Müllabfuhrproblem und dem Problem des Traveling Salesmen, das finde ich da schon ein krasser Unterschied, dass man das eine relativ gut behandeln kann und das andere eben nach wie vor nicht klar ist, wie man das wirklich lösen kann, außer mit Heuristiken. Und dann so ein Standardverfahren oder Klassiker wie den Dijkstra-Algorithmus mal vorzustellen, weil das auch so ein Grundbaustein ist. Und letztendlich auch, um dann so potenzielle Verteilung in Verkehrsnetzen zu machen. Also wo man dann wirklich guckt, wie viel kann dann lang fließen. Das ist der nächste Schritt, den man da machen kann. Also es geht nicht nur darum, wie weit ist das dann weg, sondern man kann dann auch gucken, ausgehend von dieser Idee, wie kann man das durch Fließen modellieren. Dann bedanke ich mich für die Fragen und die Aufmerksamkeit und nächste Woche unterhalten wir uns dann über die Modellierung von Fußgängern.